Zusammenleben, zusammenhalten. Das ist so das Thema für die Predigt. Ich beginne, liebe Gemeinde, mit zwei Bibelversen, die jetzt zum ersten einmal aus der Nachfolge Jesu herstammen, die Jesus so gesagt hat, und auch nochmal so ein grundsätzliches Wort zu Leben allgemein und versuche damit, euch schon mal reinzunehmen in dem, was so Gemeinschaft bedeutet und auch in der Gemeinschaft der Gemeinde Jesu dann einfach auch möglich ist. Ja, wir lesen hier Lukas 9, 24 und 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und verliert sich selbst oder nehme Schaden an seiner Seele? Das zweite Bibelwort einmal direkt hinterher. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist Johannes 12. Ich denke, beide Verse, einmal noch zurück zum ersten, haben so eine ganz gewisse Einordnung, die wir als Christen vorgenommen haben. Der erste Vers, den sehe ich oft so eingeordnet, ja, das ist so für heilige Menschen, die so Jesus nachfolgen und besonders viel mit ihm erleben. Und da wird das so deutlich, ja, was sie alles aufgeben müssen, damit sie auch mit Jesus Christus so eine ganz enge Gemeinschaft haben. So denke ich, ist dieser erste Vers oft gesehen von vielen Christen. Kann ich eigentlich kaum leben? Kann ich kaum in mein Leben integrieren? Und deswegen habe ich den so ein bisschen abgestempelt für so die Heiligungsbewegung oder Erweckung oder da, wo ich mal ganz, ganz viel Ergriffenheit habe von Gott her und wo ich dann auch den Eindruck habe, ja, ich muss alles aufgeben um Jesu Christi willen. Und dabei denke ich, dass Jesus zunächst einmal nur eine deutliche Lebensweisheit hier sagt, auch mit dem ersten Vers. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Das heißt doch für mich auch als Christ, es gibt so viele Punkte im Leben, die so interessant sind, die so wichtig sind, außerhalb des Glaubens an Gott, die ich realisiere, die ich tue. Und ich erhalte mein Leben, ich richte mich gut ein, wie wir alle uns alle gut einrichten. Aber wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um Jesu willen, der wird es erhalten. Auch der Nachsatz ist so wichtig. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, ja? Und nimmst Schaden an deiner Seele? Dann gehst du am Leben vorbei. Jesus sagt hier eine Lebensweisheit. Denn wenn wir sterben, wird deutlich sein, wofür wir gelebt haben. Habt ihr schon mal nachgedacht? Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir uns hier verabschieden und wenn Jesus nicht vorher wiedergekommen ist, dann wird es so sein, dass deutlich wird, wofür ich gelebt habe. Und das, was in mir lebt, das ist die Frage, wird es überdauern? Ist die Energie, die Gott in mich hineingelegt hat, so stark? Ist das, was Gott an Rettung in mich hineingelegt hat, an Neuwerdung, so stark, dass es weiterlebt im Reich Gottes in der Ewigkeit? Darum geht es. Ich werde mein Leben verlieren, das normal menschliche Leben, und dann ist Gott so, dass ich es gewinnen werde, dass ich bei ihm sein werde. Mensch, darum geht es. Darum geht es auch in der Gemeinde und in der Gemeinschaft der Gemeinde Jesu, der Kirche in der ganzen Welt. Wenn ich dieses Wort Jesu so einfach sage, Mensch, ich kann das kaum so tun, dann sagt Jesus zunächst einmal eine Lebensweisheit. Es gibt so einige Gesetze in der Bibel, die so deutlich sind. Es gibt Dinge, die im Leben überdauern, die mein Leben ausgemacht haben und die dann Bedeutung haben für die Ewigkeit. Solche Dinge gibt es. Es gibt Gesetze in der Bibel, ja, von Saat und Ernte. Was ich gesät habe, das werde ich auch irgendwie ernten. Das ist ganz konsequent. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Dieses Bild ist gebraucht, um deutlich zu machen, dass mein Sterben von Gott gewollt, mein Sterben vor ihm, mein Inneres vielleicht abgeben, Dinge, die ich einfach Gott gebe, damit sie auch dann bei Gott sind und nicht mehr mein Leben so bestimmen können, dann kommt es zu neuem Leben. So ein kleines Weizenkorn, wenn man das wirklich besieht, man denkt das ja gar nicht, dass da eine Weizenpflanze draus werden könnte. Ja, wenn sie in den Boden fällt und unter dem Boden dann aufgesprengt wird und dann bilden sich so kleine Fasern, so Wurzelfasern. Und dieses kleine Weizenkorn nimmt Energie auf, Feuchtigkeit, Wärme, Nährstoffe in der Umgebung. Da stirbt etwas und auf einmal wird Energie aufgenommen. Da stirbt Martin Luther sagt das ja immer so treffend, das menschliche Herz ist so wie eine Götterfabrik. Ich produziere so schnell Dinge, wo ich mein Herz dran hänge, was wichtig ist, was toll ist, super und noch mehr machen. Und wenn ich vor Jesus bin und sage, diese Dinge möchte ich Jesus geben, an das Kreuz von Golgatha wirklich, und sage, Herr, ich gebe diese Dinge ab, die sind schön und die sind super, aber ich merke auch, sie bringen mich eigentlich nicht zu dir hin, sondern von dir weg. Herr, spreng das auf, nimm das. Und auf einmal merke ich, wie auf einmal Energie frei werde, wenn etwas gestorben ist in mir, wenn etwas zum Stillstand gekommen ist, dass Jesus ganz andere Möglichkeiten hat, jetzt in mein Leben hineinzuwirken. Mit seiner Kraft, mit seinem Reden, mit seiner Liebe, die Liebe des Vaters im Himmel ist. Und so werde ich auf einmal eine Pflanze, die wächst. Da kommt dieses kleine Weizenkörnchen da aus dem Boden raus. Und man sieht das, ja. Und man denkt, das ist aber nett und so, ja. Was ist denn das für ein komischer Grashalm da? Und auf einmal wird das mehr und mehr ein richtiger Weizenstamm, ja. Klasse. Wer mit Christus lebt und so eng mit ihm verbunden ist, der wird dieses Wachstum merken. Dieses haben wir in der Gemeinde einfach ganz oft, was wir sehen können, dass der lebendige Gott Leben schenkt unter uns, dass Gott so mit uns verfährt, dass Dinge sterben müssen, die ich absolut ihm gebe, die mich von Gott trennen. Das ist ganz oft Sünde und Schuld, die auch mit reinhängt. Ja, na klar. Aber ich gebe sie Jesus und der vergibt mir. Der nimmt mir das weg, diese Lasten weg. Und da kommt etwas zum Sterben. Und aus diesem Sterben heraus werde ich neu, werde ich ein Mensch, der mit Christus lebt. Der erste Bereich der Predigt, dem Wesen des Lebens auf der Spur. Vielleicht wissen wir das einfach auch so, wenn wir so die kleinen Babys auch in unserer Gemeinde beobachten und dann vielleicht auch mal die Mutter dabei sehen. Die nehmen ja Kontakt auf, die wollen lernen, die wollen was sehen, was erleben. Und ein Baby lernt durch die Beziehung, das ist ganz klar. Und ist auf Liebe, auf Zuneigung angelegt, aber eben auch durch seine Beobachtung. Dann in der Lage, ja, also Wissen aufzunehmen und dann probiert es aus, macht also Erfahrungen. Und durch Wissen und Erfahrung lernt so ein Baby. Und ich glaube, das geht uns in der Gemeinde Jesu Christi genauso. Auch in der Gemeinschaft, die wir haben. Wenn wir gewohnt sind, auch von Gott Wissen aufzunehmen, Informationen, Wort Gottes aufzunehmen und dann auf einmal auch die Erfahrung machen, dass das stimmt, dass Wort Gottes eine so große Kraft ist, die mein Leben immer wieder neu auch erreicht. Das ist wunderbar. Dann lerne ich. Und ich bin ein Lernender vor Gott, wenn ich auch dem offen bin, dass das Wort Gottes mich immer wieder neu mit seiner ganzen, ja auch geistigen Kraft erreicht. Und wenn ich dann bereit bin, das auch einzusetzen und umzusetzen. Ich werde wachsen in der Gemeinschaft. Dem Wesen des Lebens auf der Spur. Leben ist die Fähigkeit, mit anderen in Beziehung zu treten und sich dann auch anzupassen ein Stück. Das fängt bei den kleinen Kindern an, die das lernen, und das geht auch zu uns über, die wir das dann in den anderen Lebensbereichen dann leben. Der Blickwinkel, der hier genannt ist, das Leben als Fähigkeit zu sehen, mit seiner Umwelt in Beziehung zu treten, gilt einfach pauschal auch für die Gemeinschaft in der Gemeinde. Dass wir in der Lage sind, miteinander in Beziehung zu treten. Und dass Gemeinschaft für uns bedeutet, eine Gemeinschaft im seelischen Bereich, wo wir gut oder manchmal weniger gut miteinander auskommen, aber eben auch, wo Gott mit uns redet, wo wir mit Jesus Christus verbunden sind und wo wir auch den Heiligen Geist als Kraft Gottes erleben. Wenn Gott mit uns so einfach umgeht, dass wir seine Gegenwart haben, dann ist Gemeinschaft der Christen wirklich besonders. Dann ist seelische und geistliche Gemeinschaft zusammen, wenn wir zusammen sind. Ich finde das so stark. Ich finde das so ein starkes Ding, was Gott sich hier ausgedacht hat mit uns. Dass er sagt, das gebe ich der Gemeinde und den Christen in der Welt mit. Dass die Stärke der Gemeinschaft ist, die Begegnung einander, das Interesse aneinander. Da kann man zusammen schwimmen, Fußball, Handball, alles machen, Opern gehen, hören, basteln, bis zum geht nicht mehr, die ganze Nächte durchstricken. Und man macht es mit, weil der andere das tut, weil ich ein bisschen lernen kann dabei. Seelische Gemeinschaft, die unheimlich klasse ist. Jetzt werde ich demnächst noch zum Stricken eingeladen, aber nicht nachts. Und dann kommt das Geistliche dazu, dass man kommt und sagt, man kann miteinander beten, ja. Man kann auch wirklich Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und da ist doch egal, wo ich bin. Dass es für mich eine Freiheit ist als Christ, auch in der Welt, irgendwo, ja, von Jesus dann zu erzählen, weil er mein Leben ausmacht. Weil ich mit ihm verbunden bin, weil ich Gemeinschaft mit Jesus Christus habe und mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Das lebe ich in der Gemeinde, das lebe ich auch in säkularen Zusammenhängen. Da wundern sich manchmal Menschen, dass auf einmal jemand von Jesus redet. Gucken mal ganz komisch, muss ja jetzt ein Thema sein. Aber das ist das, was uns bewegt. Dass das, was Gott in seiner Gemeinde tut, weil wir Gemeinde Jesu Christi sind, dass sie eine ganz andere Freiheit haben. Freiheit, Jesus Christus in die Welt zu tragen. Und nicht dran festzuhalten, an den Sachen, wo eigentlich alle normalen Menschen dran festhalten, sondern die auch Jesus abzugeben. Eine innere Freiheit zu gewinnen durch Jesus. Dass wir nicht gebunden sind, auch durch all das Normale, Gewohnte, was unser Leben ausmacht. Dem Wesen des Lebens auf der Spur. Ich habe den zweiten Aspekt dann noch genannt. Leben ist auf Wachstum angelegt. Und das gilt für einen Christen, der in einer Gemeinde integriert ist, ganz besonders. Dass wir zur Reife Jesu Christi kommen, wie es in Epheser 4,13 steht. Dass wir Christus ähnlicher werden in unserem Denken, in dem, was unser Leben letztlich bewegt. Und wir werden erkannt, dass Christus in uns ist. Aber wir wollen eben auch wachsen. Wir wollen im Glauben wachsen, wie Abraham im Glauben gewachsen ist. Wir wollen im Glauben Wachstum erleben, weil wir das andere nicht ertragen könnten. Statisch sein, man geht nochmal hin, es ist Gewohnheit, der Kirchgang oder wie auch immer, ist ja gar nicht schlecht. Nein, wir sind auf Wachstum angelegt. Und dabei ist es so gut, dass wir entdecken, dass wir Gaben und Grenzen haben. Dabei ist es so gut, dass wir wissen, ich bin der Fuß und nicht das Ohr. Dabei ist es so gut, dass ich Funktionen der Niere habe, wenn ich vielleicht seelsorgerlich begabt bin, dass Menschen Vertrauen haben, mit denen, die kommen zum Gebet und zum Aussprechen. Und also Aussprechen, dass sie Dinge sagen, die zur Last geworden sind und sie eine neue Freiheit erleben. Ja? Aber es will sagen, dass ich auf Wachstum angelegt bin, dass das zum Leben dazugehört. Auch in meinem Glauben. Und wenn ich in meinem Glauben eigentlich mehr oder weniger nur zurückgehe, Mensch, dann stoppt das. Dann sag ich, brauche jemanden, mit dem ich bete, rede, vor Gott knie und bete. Und nochmal, ich möchte dranbleiben. Ich möchte wachsen. Dem Wesen des Lebens auf der Spur. ein zweites. Wir sind ein Leib, ein Körper. Das für mich wirklich wichtigste Bild ist dieses organische Bild, dass wir hier als Ortsgemeinde Jesu wie ein Körper sind. Und Jesus ist der Kopf. Hey, jo, wir sind so zusammengeprägt, wie man das enger gar nicht ausdrücken kann. Jetzt wird es aber ganz schön eng, nicht? Gemeinde Jesu Christi, von diesem organischen Bild, dass wir ein Körper sind, der aufeinander ja hoffentlich gut abgespielt ist, dass eben der Kopf schon die Beherrschung hat über die Dinge des Körpers und dass all die Dinge, die Motorik stimmt, die Bewegung dann stimmt. Wir sind ein Körper und wir haben an diesem Körper schon auch Dinge zu tun, die dem ganzen Körper wohltun und wo einzelne Dinge nicht fehlen dürfen. Kein Organ, kein inneres Organ, das sagt, ich könnte abschalten, weil ich nicht so wichtig bin. Das würde nicht gehen. Da würde ich krank werden. Wir sind ein Leib. Deswegen wäre das widersinnig, wenn wir gegeneinander wären. Wenn die Hand gegen den Fuß arbeitet und den Fuß am besten abschrauben will, das wäre doof, dann könnte ich ja gar nicht laufen. Wir sind ein Körper, wisst ihr das? Hier, auch hier in unserer Gemeinde. Und dieses Bild für Gemeinschaft, so eng zusammengehörig, da lasse ich doch nicht etwas über die Hand kommen, da sage ich, die Hand ist okay. Und Mensch, wenn da was schmutzig ist, dann säubern wir, ja? Aber die Hand ist okay. Da bin ich doch füreinander. Da kämpfe ich doch nicht gegen andere Körperteile. Oder manchmal sind so die Machtfragen so wichtig, im Allgemeinen auch um uns herum. Oder wer hat was zu sagen? Wer hat welche Kompetenz und wer hat die Autorität, so und so zu tun? Wenn wir Körper Jesu sind, dann lösen wir diese Dinge untereinander. Dann haben wir eine gegenseitige Unterordnung. Das ist ganz groß und ganz klasse. Und wir akzeptieren das, wenn ein Organ besonders beglückt ist und beschenkt ist und wenn das Wachstum erlebt hat, dann freut sich der ganze Körper. Hurra! Ja? Und da sagt man nicht, warum ich nicht oder so. Ne? Sondern ich gucke auf das, was dem anderen ausmacht und was dem anderen nützt, von Gott her nützt. Und deswegen freut mich das. Alles andere ist wirklich kontraproduktiv. Und ich arbeite doch nicht gegen meinen eigenen Körper. Man muss sich auch dann selbst annehmen, selbst verstehen, lieben können, weil Gott mir den Körper gegeben hat und lieben können, weil Gott den Körper der Gemeinde gegeben hat. Die Gemeinde ist ganz hoch angesetzt bei Jesus und in seinem Evangelium und im ganzen Neuen Testament. Wenn ich an Gott glaube, dann wird das in der Gemeinde gelebt und in der Gemeinschaft der Gemeinde entsteht Glauben. Ja, wir sind Verwalter der Gnade Gottes. Das ist ein Bibelvers, den ich so liebe, aus 1. Petrus 4, Vers 10. Könnt ihr mal zu Hause in Ruhe nachschlagen. Dass jeder von Gott eine Gnadengabe bekommt, die wir verwalten in seinem Körper, in seinem Leib. Gott hat nicht einen vergessen. 1. Korinther 12, Vers 7. Jeder hat eine Gabe bekommen, die er einbringt. Jeder ist beschenkt mit Gnade Jesu Christi, die er gerne gibt. Zum Wohl des anderen, zum Nutzen des anderen, weil dadurch Christus verherrlicht wird. Das Wir steht im Vordergrund und nicht der Einzelne nur, ich bin, ich kann und ich habe Anerkennung und was weiß ich nicht. Nein, das Wir. Und wir sind stark als Christen, weil wir zusammengehören, weil wir ein Leib sind. Und weil die Gemeinschaft der Gemeinde so heftig ist, so gut ist, weil Gottes Gegenwart zu finden ist. Wo sonst in dieser Welt? Gemeinde Jesu als Ausdruck der Stärke Gottes. Und das, was er unter uns wirkt, ist einfach auch gut. Da dürfen wir richtig glücklich und froh sein. Offenheit und Echtheit. Ja, was man sich so wünscht. Was nicht immer möglich ist, auch nicht jedem gegenüber möglich. Aber grundsätzlich sollte es möglich sein. Mensch, dass das Pastor auch sagen kann, ja, welche Sünden ich getan habe, ja. Und ich darüber weinen kann. Müsstet ihr schon aushalten. Ja, wie gehen wir miteinander um? Ist Gott für Sünde ein Problem? Die schlimmste Sünde ist für Gott kein Problem. Du darfst echt kommen und sagen, Herr, ich komme da nicht mit zurecht. Aber ich will jetzt, Herr, in der Gemeinschaft mit dir will ich jetzt wachsen. Ich will nicht mehr kümmerlich mein Christsein leben. Das war mal, Herr. Jetzt will ich vorangehen. Jetzt werde ich im Glauben erwachsener. Und Jesus, ich brauche dich dafür. Offenheit und Echtheit, was ich mir so gerne wünsche. Und ja, und das eine Gemeinde richtig stärkt. Der dritte Bereich, Gemeinde der Zukunft sein. Ich möchte nicht nur Gemeinde sein, die für die Vergangenheit so eine Berechtigung hat. Ich habe zwar sehr, sehr viele Interessen an Geschichte. Alle meine Kinder sind im Fach Geschichte eigentlich immer gut, egal wie sie sonst sind und das Zeugnis nicht so gut ist, aber Geschichte haben sie eigentlich immer eine 2. Ich bin richtig interessiert, wie Leben in der Vergangenheit gelebt wurde. Genau hingucken, genau sehen, wie Sachen sich entfaltet haben. Da ist so mein Herz, das schwingt mit. Da könnte ich lesen und lesen. Aber es geht darum, in der Zukunft Kontrast zu sein zu einer Gesellschaft, die immer gottloser wird. Dass Menschen sehen können, hier sind Christen zusammen. Die sind nicht alle perfekt und toll, aber die haben so eine Offenheit und Ehrlichkeit und so eine Liebe, die von Gott herkommt. Da fühle ich mich einfach angezogen wie so ein Magnet. Wir sind eine Kontrastgemeinde. Wir sind Kontrast zur Gesellschaft. Der evangelische Theologe Lofink hat das einmal sehr stark in eines seiner Bücher dokumentiert. Habt den Mut als Christen wirklich ein Kontrast zu sein und euch nicht besser zu fühlen und nicht zu sagen, ich bin super, was ich alles kann. Dann fällt man schon wieder vom Pferd. Aber Kontrast zu sein, weil Jesus einfach da ist. Weil Jesus mein Leben gepackt hat und ich auch nichts anderes mehr will. Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um Jesu willen, der wird es gewinnen. Ja, das ist hier das Wort, was uns leitet in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Gemeinde. Leibgemeinde sein in der Zukunft. Was dem anderen nützt, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, dass das für uns wichtig wird. Nicht nur, was mir selber nützlich ist. Die Schwester, der Bruder ist mir ganz wichtig. Und da bete ich für den und ich möchte, dass er gut vorankommt. Vielfalt und Kraft. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Eine junge Verkäuferin in einem Kaufhaus kam einmal zu jemandem in die Seelsorge. Jetzt nicht zu mir, ich habe dieses Beispiel aus einem Buch. Und diese Verkäuferin sagte zu dem Seelsorger, wenn ich jeden Tag da stehen muss im Kaufhaus, bis abends arbeite und das immer die ganze Woche, ich tue das jetzt schon ein paar Jahre, dann ist so, als ob ich tot bin. Ich bin beinahe tot den ganzen Tag, wo ich arbeiten muss, da stehen muss und bedienen muss. Und wenn das Wochenende kommt und ich frei habe, dann lebe ich. Und dann geht's ab. Und dann habe ich so viele gute Gedanken und Kreativität. Und sie sagt, sie kommt aber nicht mehr zurecht. Sie sagt, was soll ich machen? Ich nenne dieses Beispiel, weil bei ihr so viel Energie und Kraft freigesetzt wird, wo sie eine gewisse innere Möglichkeit hat, selber zu gestalten, selber Dinge zu tun. Wisst ihr, das zählt auch für uns als Gemeinde, wo ich den Eindruck habe, ich gehe in die Gemeinde und ich gehe in ein Kaufhaus, wo ich da arbeiten muss, ja sozusagen innerlich, ja. Und ich bin dann da und bin dann auch wieder weg. Und das war dann auch gut so. Wenn ich Gemeinde als Kaufhaus innerlich abgespeist habe, Mensch, da ist nichts Prickelndes mehr. Aber wo ich Gemeinde sehe, da kommen Energien bei jedem in der Vielfalt zutage, was Jesus so hervorbringt. Und wo das wunderbar ist, dass der Einzelne sich fragt, was gibt mir der Herr für den anderen? Was gibt mir der Herr für den anderen heute, zum Beispiel im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst? Dass wir einander dienen. Und wo Gott mir schon im Vorfeld Dinge einfach gegeben hat, die wunderbar waren, im geistlichen Bereich, die ich weitergeben kann. Jeder Einzelne, das ist das vielleicht, was wichtig ist in der Gemeinde, wenn man viel zu viel zentralisiert und alle machen irgendwie mit, Ja, dann hat man diese Kaufhausatmosphäre, wo man nicht gerne zum Arbeiten geht. Aber da, wo ich merke, ich bin gefragt, ich bin gewollt, ich bin selber auch am Ball, weil Gott mir den Ball gegeben hat, da wird's interessant. Da darf ich mit anderen. Im Fußball nennt man das manchmal ein Dreieck. Ne? Wenn man was bewegen will, mit Doppelpass kommt man nie so weiter. Man muss immer so wenigstens ein Dreieck haben. Und dann kann man nach vorne spielen und mal die Abwehr des Gegners aushebeln. In der Gemeinde ist das auch so. Spiel mal den Ball ab, gib mal weiter, macht mal was zusammen. Macht mal 5 E-Mails, wenn es auch um eine Sache geht, die man sofort alleine hätte machen können. Aber redet mal miteinander. Merkt mal, was Gemeinde ist. Tauscht aus, betet miteinander. Klasse Geschichte. Gegenseitige Unterordnung. Auch das habe ich schon kurz genannt. Da freut sich jede Gemeinde, wenn das möglich ist. Und wenn nicht Menschen sind, die denken, aufgrund vielleicht ihrer ganz großen Erfahrungen, hätten sie besonders viel zu sagen. Das ist immer nicht so ganz einfach. Und doch darf es auch Leitung geben. Und eine Leitung ist vor allen Dingen, dass sie Jesus dient. Wie alle anderen auch in der Gemeinde. Nicht da, nicht Zepter und Siegelring, sondern mehr Schürze und Hacke. Die Leitung hier, die weiß das schon. Das ist immer so. Und so kommen wir auch weiter. Wo ich dieses dienende Herz habe, da gewinne ich auch Autorität. Und darf auch in den anderen Dingen, die vielleicht etwas wichtiger sind im Gemeindeleben und die mit Strukturen zu tun haben und die auch mit Zukunft zu tun haben, da werde ich dann auch gehört und kann auch eine Gemeinde mitnehmen. Ein dienendes Herz, weil Jesus der Kopf der Gemeinde ist. Zum Schluss den Trichter der Liebe. Jetzt bringe ich euch auf den Trichter. Jetzt habe ich das nicht so gezeigt. Ihr merkt oben der ganz große, die große Öffnung und unten der kleine Fluss dann. Ja. Das sind so Worte aus Römer 12 von Vers 17 an. Und Dinge, wenn Gottes Liebe mich erreicht, dann ist das so, dass jetzt so dieser Trichter anfängt, dass ich tatsächlich auch das Böse nicht vergelten muss. Und dass ich das tue, was ehrbar ist, dass ich Friede halte mit allen Menschen, dass ich keine Rache übe, dass ich dem Bösen nicht Raum gebe, dass ich Gott reden lasse, dass ich meine Feinde speise und dass ich dann Gutes tue. Das gilt auch für die Gemeinschaft in der Gemeinde. Stark, dass Gott so an uns wirkt. Amen.